Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen, die Literatursendung von Radio Dreigland. Heute geht es um die sogenannte Rattenlinie. Hunderte von Nazis flohen über diese Route nach Ende des Krieges nach Südamerika und fanden dort Schutz. Zu diesem Thema haben wir gerade drei Buchbesprechungen gehört. Birgit stellte uns ein Buch von Martin von Arndt vor, das unter anderem die Rolle des amerikanischen Geheimdienstes CIC bei der Flucht ausleuchtet. Der Titel trägt den Namen der Fluchtlinie, Rattenlinie. Von Rieke hörten wir eine Besprechung des Romans »Das Verschwinden des Josef Mengele« von Olivier Guess. Er beschäftigt sich mit der neuen Existenz des Auschwitz-Artes in Südamerika, die nicht unwesentlich von den dort existierenden Naziseilschaften geprägt ist. Und Hardy führte uns mit seiner Besprechung von Philipp Kerrs Roman »Das letzte Experiment« ins Argentinien von Juan und Evita Perón, die Nazi-Verbrechern nicht nur aus ideologischem Sympathisantentum Schutz boten. Könnt ihr vielleicht zunächst noch mal kurz sagen, was man in euren Romanen über die Funktionsweise der Rattenlinien erfährt? Durch welche Länder führten sie und von wem wurden die Nazis dabei unterstützt?
Also so richtig kurz kann ich es leider nicht
sagen. Also nein, kann auch länger sein.
Genau. Aber wir haben großes Glück, denn Eckhardt und Vannuzzi bekommen ja genau diese Aufgabe gestellt vom CIC, diese Rattenlinie auszukundschaften und die Hintermänner auszukundschaften. Deswegen kann ich da hinreichend die Erkenntnisse wiedergeben, die gewinnen. Und zwar ist es ganz interessant, dass er, Martin von Arndt, eigentlich eine Mischung beschreibt aus gut organisierten Rattenlinien und viel Zufall und günstigen Umständen und auch unwissenden Mithelfern. Ja? Also es ist eine große Mischung hier. Die Stationen sind folgendermaßen, also diese Nazis, und wir sprechen von Massenmördern, wir sprechen nicht von kleinen Nazis, das muss man auch sagen, weil die hatten gar nichts zu befürchten in Deutschland. Die sind erstmal über die schlecht bewachte Grenze nach Österreich, das war kein Problem, und sind dann mit bezahlten Schleppern über den Brenner geführt worden. Ja. In Südtirol, da kamen sie quasi vorbei, konnten sie eine Bestätigung abholen, und da muss ich jetzt mal ganz kurz ausschweifen. Es war so, dass Südtirol unter Mussolini und als Hitler auch schon an der Macht war, haben die Südtiroler die Möglichkeit bekommen, sich zu entscheiden, ob sie Italiener oder Deutsche sein wollen. Und die große Mehrheit hat sich für Deutschland entschieden, obwohl das schon, also in den 30er Jahren schon unter Hitler war, hatten aber nicht mehr die Gelegenheit, nach Deutschland heim ins Reich zu gehen, weil dann der Krieg ausbrach. Diese Menschen galten dann als staatenlos, sogenannte Optanten. Ja. Also es waren Südtirol sogenannte Volksdeutsche, die aber keinen Ausweis mehr hatten. Ja. Und für die wurde eingerichtet, dass sie so einen staatenlosen Ausweis bekommen haben. Und das haben sich die fliehenden Nazis so gute gehalten, haben da unterwegs in diesen sehr engagierten Dorfbürgermeister, die das alles auch schon vorbereitet hatten für die Nazis, ja, haben sie sich bestätigen lassen, dass sie auch so staatenlose Volksdeutsche aus Südtirol sind.
Dafür waren keine Dokumente nötig, oder wie haben die das dann gemacht? Wie haben die ihre Identität nachgewiesen?
Sie haben erstmal nur so eine Art Bestätigung von diesen Dorfbürgermeistern bekommen, sind dann weiter nach Italien geschleppt worden von diesen bezahlten Schleppern. Dort in Italien war ziemliche Bewegungsfreiheit, weil Italien war nicht von den Alliierten besetzt einerseits, war aber voll mit Flüchtlingen, und da konnte man sehr gut untertauchen. Ne? In Rom ist dann die Vatikanische Flüchtlingshilfe eingesprungen, die extra Persilscheine für diese staatenlose Volksdeutschen ausgestellt hat. Ja, die sind also hingegangen mit ihrem Zettelchen. Die haben gesagt, oh, staatenloser Volksdeutscher, aha, der kriegt jetzt, das bestätigen wir, dass der das ist. Und mit diesem Persilschein von der Vatikanischen Flüchtlingshilfe sind sie dann zum Internationalen Roten Kreuz gegangen, und die hatten einen extra Rotkreuz-Flüchtlingsausweis extra für diese Staatenlosen. Die haben, mussten sonst nichts nachweisen. Alle staatenlosen Südtiroler haben diesen Ausweis bekommen. Und fast alle hohen Nazis sind über diesen Weg mit diesen Rotkreuz-Flüchtlingsausweisen auf diesem Weg geflohen. Dieser Flüchtlingsausweis wurde längst nicht von allen Ländern anerkannt, aber eben von Argentinien und Chile. Deswegen, und mit gutem Grund, wie wir schon aus euren Büchern erfahren haben, deswegen landen die dann in Argentinien und Chile. Es gibt da noch so Klöster unterwegs, also vor allem in Italien, dann in Südtirol, die Kirche zur Verfügung stellt als sichere Orte, wo die Nazis unterkommen, hofiert werden und quasi auf ihre Überfahrt warten können.
Also noch ein Aspekt aus meinem Roman. Da wird es ja so beschrieben, dass es praktisch schon eine Organisation gab in den Ländern, wo die Nazis dann ankommen, die zum Teil schon seit Jahren am Aufbau war. Also zum Beispiel dieser Bankier, den wir eben schon gehört haben, der lebt schon lange in Argentinien und baut da, das erwähnt er so kurz, diese praktische Organisation auf, die jetzt Nazis entgegennimmt. Das waren natürlich immer so außenpolitische, erstmal so Botschafter oder sonst wie, aber die haben dann diese Organisation aufgebaut und als die drei aus meinem Roman dort ankommen, dann wissen die schon Bescheid, dass die kommen. Es steht dann also schon praktisch ein Auto bereit, dass die gleich mitnimmt. Es gibt Hotels, wo verschiedene Nazis untergebracht werden erstmal und dann werden sie verteilt über das ganze Land, wo jetzt dann die Sache, wo sie dann erstmal bleiben können. Also es ist praktisch, die werden mit Arbeit versorgt, mit allen Sachen, die eben anstehen. Mhm. Und sie werden nicht einfache Fabrikarbeiter, sondern sie kriegen gleich wichtige Positionen. In meinem Buch haben die halt so einen Staudamm zum Beispiel zu bauen, wo Eichmann ist da dran verwickelt, wo die also so Tätigkeiten machen. Was noch ein interessanter Aspekt ist, mit diesen staatenlosen Pässen. Mhm. Das hat natürlich auch eine Folge für die, wenn sie in dem Land sind. In meinem Roman, das letzte Experiment von Care, ist es so, dass sie dadurch, dass sie keinen Pass haben, auch nicht aus Argentinien raus können. Und die argentinische Regierung nutzt es jetzt, um sie unter Druck zu setzen, dass sie natürlich auch in gewisser Weise kooperieren mit der Regierung, damit sie dann irgendwann den Pass kriegen. Und der Untersuchungsauftrag, sozusagen der fingierte Untersuchungsauftrag, den der Kommissar in Argentinien bekommt vom Geheimdienst, wie er sich jetzt in dieser Nazi-Gemeinschaft forschen soll, was jetzt da passiert ist mit diesen Morden, ist, dass er die Unbedenklichkeitserklärung für sie aufschreiben soll. Er soll sie also ausfragen und sie sollen sich gegenseitig bespitzeln, wer weiß von jemand anderem, was er alles so angestellt hat während dieser Nazi-Herrschaft. Und nur wenn sie praktisch das ihm alles erzählen, sorgt er dafür, dass die argentinische Regierung ihnen dann einen Pass ausstellt, einen richtigen Pass, mit dem sie eben in alle Welt verschwinden können. Das ist ein interessanter Aspekt dabei noch.
Okay, also ich fasse zusammen. Oder Rike, du möchtest auch noch?
Ich wollte noch sagen, dass ich glaube, dass lange auch bevor diese Ausschleusung losging, schon der Boden in Argentinien bereitet wurde. Also Olivier Guess erwähnt zum Beispiel Martin Bormann, das war Hitlers Sekretär in der Reichskanzlei, der Flugzeuge und U-Boote mit Gold und Schmuck und Raubkunst aus jüdischem Besitz nach Argentinien geschickt haben soll. Die Aktion nannte sich Feuerland und Rudel soll zu den Geleitpersonen der Beute gehört haben, die angeblich unter dem Namen Evita Duarte, das war ja die Gattin, auf mehrere Konten verteilt worden ist. Nach seiner Hochzeit soll Perón das Gold der Nazis an sich gebracht haben und seiner Gattin damit die Finanzierung ihrer Stiftung ermöglicht haben. Also da ist schon viel im Vorfeld passiert.
Das ergänzt ja das, was Hadi auch gerade schon gesagt hat, von Philipp Kerr, der stellt es ja auch so dar. Das denke ich, das muss auch so gewesen sein.
Also das heißt, es war ein höchst professionelles Netzwerk, wobei es auch viel Raum für irgendwie spontane Helfer gab. Die Kirche war beteiligt, das Rote Kreuz. Es gab bereits Netzwerke. Wie kam es denn dazu, wie kam es denn überhaupt zu dieser Unterstützung? Also welche Motive hatten denn diese verschiedenen Unterstützer, diese Schwerverbrecher da in sichere Länder zu schleusen?
Martin von Arndt stellt das wirklich ganz, ganz divers dar. Ja. Also es gibt einfach Leute, die machen das für Geld, so wie heute auch, Flüchtlingsschlepper. die schleppen auch andere Leute über den Brenner. Das war ja weitaus nicht nur die Nazis unterwegs. Da waren auch zum Beispiel Juden, die nach Palästina auswandern wollten, weil das war 1946 noch nicht möglich rechtlich. Ja. Alle möglichen Menschen müssen über den Brenner und haben nicht die passenden Papiere. Also, aber auch in Südtirol gab es genug Sympathie mit den Nazis. Also da gibt es natürlich auch Schlepper, die das aus Sympathie machen. Am meisten, am unklarsten ist ja irgendwie diese Rolle des Roten Kreuzes und der Kirche. Mhm. Ja. Und da stellt er schon ganz klar dar, in der Kirche, im Vatikan gab es hohe Würdenträger, die Antisemiten waren und die ganz klar Nazi-Sympathisanten waren und diese Ideologie fortgetragen haben. Und beim Roten Kreuz ist es so, dass auch sogar ein Name fällt, nämlich der Karl Burkhardt, der schon während des Kriegs, während des NS Chef des Roten Kreuzes war und es einfach geblieben ist, obwohl das eine komplett gleichgeschaltete Organisation war. Er ist Nazi und Antisemit und man kann schon sagen, dass er ein ganz klares Motiv hat in diesem Roten Kreuz. Man muss aber auch sagen, dass das Rote Kreuz eine gigantische Organisation hat, die ja auch die Verschwundenen aufgespürt hat zum Beispiel. Ja? Diese vielen, vielen Verschwundenen mit sehr, sehr vielen Helfern. Ja? Und ob die Untersten alle gewusst haben sozusagen, was jetzt das Motiv von diesem Karl Burkhardt ist und um wen es da wirklich geht. Das ist sehr fragwürdig. Ja? Also hier wird mal gesagt irgendwann, es sind mehr falsche Rotkreuzler unterwegs gewesen in den Bergen als Bergbevölkerung. Ja? Also das war einfach, das war unübersichtlich. Ja? Und da, also diese eben, ja einfach, es gab da hohe Würdenträger, die ganz klare Motive hatten und viele kleine, die wahrscheinlich gar nicht so ganz genau wussten, was da vor sich ging. Und er bringt ja noch, Martin von Arth bringt ja noch den US-Geheimdienst, also den US-Heeresnachrichtendienst, CIC, ins Spiel. Die haben das Motiv, dies stellt sich dann raus, Europa vor den Kommunisten zu schützen. Das ist ihr ganz klares Motiv. Und deswegen sind sie auf der Jagd nach diesen Nazis, nicht etwa um die zur Strecke zu bringen oder um die vors Gericht zu stellen, sondern um sie für ihre Zwecke zu gebrauchen. Insbesondere die Nazis, die irgendwo im Osten unterwegs gewesen waren und sich da auskannten. Dieses Motiv ist sowohl vom Roten Kreuz als auch vom Vatikan geteilt worden. Ja. Ich fand es erschütternd, wie schon 46 das Thema ist hier in diesem Buch. Nicht mehr, dass man die Nazis fangen will, sondern vielmehr, dass man Europa vor diesen vom Kommunismus retten will, und zwar mit Hilfe der Nazis. Zum Beispiel auch mit Hilfe der Ustascha, das kommt hier auch vor, die ja alle vor Tito fliehen mussten, weil da wurde sehr rüde umgegangen mit dem faschistischen Ustascha in Kroatien. Und die wurden auch mit offenen Armen empfangen, weil sich der Heeresnachrichtendienst erhofft hat, dass sie damit quasi so eine geheime Armee, so wird es in diesem Buch dargestellt, ich glaube, es stimmt, aufbauen könnten für den Fall eines Sowjetüberfalls oder für den Fall auch, dass in Italien oder in Frankreich der Kommunismus ausbricht, weil das sah durchaus so aus zu der Zeit. Ja. Und ich finde das richtig krass, muss ich sagen. Allerdings. Das war für mich auch neu, ein neuer Aspekt, der mich erschüttert hat.
Aber welche Motive hatten denn die aufnehmenden Länder, Argentinien, Bolivien, Chile?
Habe ich ja ganz gut im Zitat gebracht. Die haben wirklich einen Nutzen daraus gezogen. Das waren kompetente Leute in ihren Augen. Die wussten, wie man Staudämme baut und was weiß ich.
Ja, du hast vorher gesagt, Perun hat die Nazis, er hat quasi die großen Lumpen gesammelt, um seinen Staat zu modernisieren, oder?
Er hat geglaubt, er ist der Nutznießer von dem Dritten Weltkrieg, dem Krieg gegen den Kommunismus.
War das deine Formulierung oder das ist aus dem Buch mit dem Recycling?
Das ist aus dem Buch. Schon ganz gut. Aber die waren ja auch, die rübergegangen sind und die organisierten Rattenlinien, die waren ja überzeugt, dass man Deutschland wieder zurückerobern kann und dass das eigentlich waren sie auch überzeugt, dass dass die Deutschen dem Nationalsozialismus nicht abgeschworen haben. Und wenn die Welt nicht gegen Deutschland, sich nicht gegen Deutschland gestellt hätte, dann gäbe es eben heute noch wären sie heute noch an der Macht. Also das war ja die Überzeugung von denen, die da drüben in Argentinien alles aufgebaut haben und alles aufgefangen haben. Und das war ein fruchtbarer Boden. Das war tatsächlich so. Erst nach dem Sturz von Perón ging das nicht mehr so einfach. Da waren die dann irgendwie, mussten die sich auflösen. Da ging das nicht mehr so. Aber die hatten immer noch ihre Fäden überall im Spiel, jahrelang.
Das ist in dem Buch auch ein wichtiger Aspekt.
Also, bei dem Kerr.
Genau. Dass die sich dort organisieren, in Südamerika oder wo sie eben unterkommen, die ganzen Netzwerke aufbauen und weitere Kenntnisse bekommen, weil sie dachten, sie kommen nach Deutschland zurück. In Wadas, das wird an verschiedenen Stellen, wenn ja immer wieder so Zitate eingebracht von den entsprechenden Leuten. Sie waren sich vollkommen sicher, dass die Deutschen noch weiter hinter ihnen stehen. Ja. Und deswegen bereiten sie alles darauf vor, dass sie irgendwann wieder nach Deutschland zurückkommen. Mit Hilfe der Amerikaner haben sie das auch gedacht, dass sie zurückkommen. Natürlich war der Aspekt mit dem Antikommunismus wichtig, aber erstmal war es für sie wichtig, dass sie das wieder aufnehmen können. Es gibt irgendwo mal so ein Zitat, wo irgendjemand sagt, die Amerikaner haben einen vollkommenen Fehler gemacht, die haben das falsch eingeschätzt. Wir sind überhaupt nicht ihre Feinde gewesen, sondern halt die da im Osten. So, und das ist alles das, was sie ihnen dann vermitteln wollen, dass sie da irgendein falsches Konstrukt im Kopf hatten über die Lage, die politische Lage, dass sie eigentlich im Grunde ihre wirklichen Freunde sind die Nazis gewesen. So, und dann bauen sie diese Strukturen auf, um wieder zurückzukommen. Und das andere ist natürlich, das hast du ja zitiert, sie wussten, da ist unheimlich viel Geld im Spiel. Unheimlich viel Geld. Das ist auch ein Aspekt von diesem Roman. Also wirklich geht es um riesige Summen, die über verschiedene jetzt in der Schweiz liegen und dann irgendwie darüber kamen.
Also Geld von ermordeten Juden.
Genau. Also praktisch der gesamte deutsche Staatsschatz, kann man fast sagen, alles das, was die sich da angehäuft haben, stand fast zur Verfügung, weil die da über Jahre die Nazis dafür gesorgt haben, dass sie überall ihre Schlupflöcher haben, die dann irgendwo dann versteckt sind und wo sie dann auch im Falle dann, falls sowas passiert, wie so ein Kriegsausgang, dass sie dann immer noch gut versorgt sind. Und das war für viele, war das natürlich der entsprechende Anlass, sich da um einige Leute zu kümmern, weil sie wussten, die wissen, wo das Geld liegt. Die versorgen wir jetzt erstmal. Und dann ein anderer Aspekt ist, glaube ich, vielleicht haben auch einige dafür gesorgt, dass tatsächlich Nazis verschwinden können, weil es ja alles Zeugen waren auch. Ne? Also die zum Beispiel in der BRD irgendein Amt hatten oder sowas, sich irgendwie wieder eingefügt hatten. Mhm. Und für die war das natürlich jetzt ein gefährlicher Zeuge und dann haben sie vielleicht auch dafür gesorgt, dass er das Weite sucht.
Das war mit Sicherheit auch ein Motiv, das kommt bei mir auch vor.
Was ich ja richtig bitter finde, dass ja auch so viele Juden nach Argentinien und Chile geflohen sind, eben weil sie auch so einen DRK-Flüchtlingsausweis hatten und das halt nun mal die zwei Länder waren, die sie aufgenommen haben. Und da dann quasi in diese Nazi-Strukturen oder auf die eigenen Feinde ja, zu stoßen, ja, und zu sehen, wie gut es denen da geht. Mhm. Ja, also das stelle ich mir wirklich ganz furchtbar vor. Mhm.
Könnt ihr da noch was genauer dazu sagen, wie dieses Milieu war? Also die Nazis haben sich da offenbar ganz frei gefühlt.
Gleich wie eben, sie haben natürlich auch bestimmte Bedürfnisse erfüllt. Also in dem Roman spielt der Mengele auch eine Rolle. Und der hat was damit zu tun, dass Perón Ärzte braucht. Das war für den ganz wichtig, dass er Ärzte hatte. Das wird in dem Roman dann erläutert, um was es da genau geht. Aber das waren auch so ganz persönliche Interessen der jeweiligen politischen Leute oder wer auch immer da was zu sagen hatte, dass sie davon ein persönliches irgendeinen Gewinn hatten, dass er jetzt eben diese Nazis da rumliefen. Und deswegen bekamen die auch alle möglichen Rechte, soweit sie mitspielten in diesem System. Und das haben die natürlich sofort erkannt, die Nazis, und haben sich dann da überall wunderbar gefügt in diese jeweiligen Sachen und konnten aber auf Grundlage von ihren, also jetzt in Argentinien, starken Kräften, die sie auch hatten, durch die Netzwerke, die sie aufgebaut hatten, natürlich auch ziemlich unabhängig bewegen. was in dem Fall jetzt, weil wir das dann zitiert, den Geheimdienstchef auch ärgert. Das ist auch ein Motiv, warum er da jetzt eben handelt.
Ricky, möchtest du dazu noch was ergänzen? Sonst würde ich zur letzten Frage kommen. Und zwar, also bei dem Thema haben wir es ja mit realen Ereignissen zu tun, die in euren Roman fiktionalisiert wurden. Und mich würde jetzt interessieren, inwieweit ihr findet, dass diese Fiktionalisierung gelungen ist. Oder anders gefragt, was bringt eine literarische Perspektive auf dieses Thema?
Also Martin von Arns Motiv war mit Sicherheit aufklären, informieren, Unbekanntes ans Licht bringen. Ich glaube, er hat wahnsinnig gut recherchiert, er hat wahnsinnig gut Zusammenhänge dargestellt, er hat das sehr, sehr gut in einen Kontext gestellt von Chaos und das dieses europäische Chaos, das wurde mir so klar. Ja.
Das erlebt man, wenn man das liest.
Ja, das erlebt man so richtig in diesem Buch hier. Was für ein Riesenchaos da auch war und dass da auch Sachen möglich waren, die wären vielleicht jetzt in den geordneteren Zuständen bei aller guter Organisiertheit nicht so möglich gewesen. Ja. Aber das, also ich finde, das ist irgendwie sein Verdienst. Ja. Das, und nebenbei ist es ein guter Agentenstoff auch. Ja. Mhm. Und dieser Aspekt eben, dieser mithilfe von dem US-Nachrichtendienst, also es waren nicht alle US-Geheimdienste da drin verwickelt, aber dieser CIC, ich glaube, da ging es ihm einfach drum, das mal gesagt zu haben und das ist natürlich total spannend. Aber er hat jetzt weniger so ein Gedenken-Dings. Aber für mich liest sich das, hat sich das, ich bin keine Krimileserin. Ich habe begierig das gelesen, weil es so interessant ist. Ja, weil es wirklich so, so gut recherchiert und so interessant ist. Und dieser ganze Krimistoff, er kann gut Krimis schreiben, vermute ich mal, weil ich habe da keinen Vergleich. Der ist jetzt für mich nicht so.
Also bei mir verschwinden die Grenzen auch sehr. Also ich habe schon gehört, dass das Buch von Oliver Guess als ein Doku-Roman bezeichnet wurde. Und diesen Reportagestil, den er anwendet, der verstärkt das eigentlich noch. Das wirkt alles sehr real. Und ich glaube, also ich selbst habe gar nicht danach gesucht, was stimmt da, was stimmt da nicht. Es ist so authentisch für mich, wie die Personen dargestellt werden. Und ich glaube, die Recherchen über die Geschichte sind so exakt und so sorgfältig, dass man das gar nicht braucht, zu wissen, stimmt da jetzt jede Einzelheit. Man nimmt das, glaube ich, gerne so hin, wie es einem erzählt wird. Also ich fand das jetzt kein Problem und fand eher die Erkenntnis sehr hilfreich, wie da die Zusammenhänge zwischen den Faschisten in Südamerika und den Faschisten, die es noch in Deutschland gab, und diese ganzen Vernetzungen. Also das fand ich höchst interessant.
Und findest du, also du hast gesagt, es ist ein dokumentarischer Roman oder ein Doku-Roman?
Ich habe schon gehört, dass man und das so nennt.
Wie geht dir das selber? Findest du eher, dass du, jetzt mal krass gefragt, findest du eher, dass du einen Roman gelesen hast oder ein Sachbuch?
Nee, ich habe eher das Gefühl, ich habe ein Sachbuch gelesen. Ah. Also das ist schon heftig, was da aufgedeckt wird.
Also bei mir ist es bei dem Philipp Kehr das letzte Experiment. Er ist ein Thriller-Autor. Er schreibt viele solche Romane. Das hier ist auch, der fünfte Band einer Reihe, wo dieser Kommissar eben auftaucht, wo er vor allem in den 30er, 40er Jahren so beschrieben hat. Wenn man im Internet forscht, wird man Rezensionen finden, die ihn kritisieren, weil er über das Ziel hinausgeschossen wäre. Er würde über Sachen behaupten, die würden nicht stimmen, die könnte man nicht nachweisen. Da gibt es ziemlich wuchtige Kritiken an der argentinischen Regierung, aber auch an dem Handeln der Nazis in Argentinien, die würden so nicht stimmen, wie er das da behauptet wird. Es dreht sich da vor allen Dingen um die Kritik oder um die Auseinandersetzung, ein Dokument der argentinischen Regierung, das Dokument Nummer 12 oder irgend sowas. Ob es existiert oder nicht existiert, geht dann hin und her. Irgendwo liest man, dass es im Jahre 2005 tatsächlich von der argentinischen Regierung außer Kraft gesetzt wurde. Also muss es existiert haben.
Worum geht es da?
Da geht es um die wie die Juden behandelt werden in Argentinien. Und das ist ein Schwerpunkt von diesem Roman eben auch. Und gut, da habe ich jetzt nicht nachgeforscht, ob das jetzt, wie es jetzt genau stimmt. Er sagt selber, der Autor hier, der bezieht sich auf ein Buch, das geschrieben wurde. Das heißt, die Odessa, die wahre Geschichte von dem Ukigornis. Und daraus zieht er sein Wissen. Das wird eigentlich ganz gut besprochen wiederum. Das ist jetzt eine ganz normale Dokumentation, wo dann alles beschrieben wurde. Aber wie die Rieke sagt, so schlüssig, wie das in dem Roman beschrieben ist, so kann man sich gut vorstellen, dass es genau so war. Weil es ist von der eigenen Kenntnis allein von Nazis, die man sozusagen hat, diese Geschichtsauffassungen, ist es gut dargestellt. Es könnte so gewesen sein. Und es gibt eigentlich keinen Grund zu hinterfragen, warum das jetzt nicht so sein sollte. Und insofern ist es ein guter Krimi.
Also, ich möchte ihm widersprechen. Ich finde, es gibt immer einen Grund, Sachen zu hinterfragen. Und ich glaube, dass alle drei Bücher eine Interpretation sind. Ja? Dass sie einerseits versuchen, Fakten darzustellen, dass sie aber auch interpretieren und ihre Sicht der Dinge darstellen.
Durch die Art und Weise, wie sie die Fakten ordnen, anbringen.
Deswegen habe ich gesagt, das ist ein Diskussionsbeitrag. Ja, es ist kein, man kann da wirklich drüber diskutieren.
Gut, wir müssen jetzt an der Stelle leider abbrechen. Die Sendezeit geht ihrem Ende zu. Würdet ihr vielleicht noch mal kurz sagen, wie die Titel eurer Bücher lauten, wer sie geschrieben hat, Verlag und so weiter?
Angeben. Ich habe vorgestellt Rattenlinien von Martin von Arndt. Das ist im Ars Vivendi Verlag 2016 erschienen. Und hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie viele Seiten.
Nicht zu
viele.
Muss
ich mal gucken, so circa 300 Seiten, genau.
Und ich, Olivier Guess habe ich vorgestellt, Das Verschwinden des Josef Mengele, aus dem Französischen von Nicolas Denis, Aufbau Verlag Berlin, 224 Seiten und kostet 20 Euro.
Und ich habe von Philipp Kerr Das letzte Experiment vorgestellt, das bei Rovero erschienen ist im Jahre 2009. Die Ausgabe, die ich in den Händen halte, ist aber auch aus dem Februar 2017. Es ist also noch gut erhältlich. Übersetzt wurde es von Axel Merz und hat 461 Seiten und kostet 19,90 Euro.